Diana hat schon angefangen und euch daran erinnert, was vor einem Jahr genau war, was alles passiert ist in diesem Jahr. Und irgendwie war das eine Vorbereitung auch dafür, denn vor einem Jahr ungefähr genau haben wir angefangen, mit Staffel 1 über David zu reden. Und wir haben über den Hirtenjungen gesprochen, wie David eigentlich aus dem Nichts erschien, um dann später, jetzt Staffel 2, ein Anführer zu werden. Und ich kann sagen, die Einschaltquoten waren so gut, es ist schon eine dritte Staffel bestellt. Wann genau die erscheinen wird, ist unklar, aber es wird dann auch noch irgendwann um den Regierenden, um den Herrscher David irgendwann gehen. Jetzt starten wir mit dem Anführer und wie es sich gehört für eine neue Staffel, wenn sie startet, wir beginnen damit, was bisher geschah. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, David, die Geschichte ist ja auch nicht ganz unbekannt, aber ich will sie trotzdem ein bisschen erzählen. David, Hirtenjunge, hütete die Schafe seines Vaters irgendwo in den Bergen rund um Bethlehem. Da lebte er. Etwas vernachlässigt, ein bisschen unklar, ob dieser David... Armin, du winkst?
Ja, ich kann was sagen.
Du willst was sagen?
Ja.
Ja, gerne.
Spontan,
komm, sag was.
Weiß ich nicht mehr vom vor einem Jahr. Also es hat mal ein Prediger gesagt, weil ja der Prophet kam, Samuel?
Samuel.
Ja, genau. Und hat gesagt, zeig mir zum Isai, ja, richtig, zeig mir deine Jungen alle. Und dann hat er den einen vergessen und hat er gesagt, das waren nicht alle. Und da hat mal ein Prediger gesagt, das war ein uneheliches Kind.
Könnte sein, ja.
Also habe ich mal gehört. Ich war damals nicht dabei. So, jetzt.
Das ist gut zu wissen, dass du nicht dabei warst. Aber
gut, aber ich fand es interessant, dass er vielleicht ein uneheliches Kind
war. Absolut, könnte sein. Diese Theorie gibt es, dass David tatsächlich ein uneheliches Kind war und deswegen auch irgendwie nicht da gleich rausgeholt wurde, was die Geschichte eigentlich noch umso spannender macht, dass ausgerechnet der dann gesalbt wird von Samuel zum zukünftigen König. Und es war jetzt ja auch nicht so, als hätte es keinen König gegeben, als wäre der verstorben und jetzt müssen alle irgendwie einen neuen suchen und Samuel kriegt den Auftrag. Nein, es gab einen König und der hatte gerade Schlachten gewonnen und der war irgendwie voll im Saft und hat sich toll gefühlt. Und jetzt wird dieser Junge als neuer König gesalbt. Und dann passiert erstmal nicht viel, außer dass dieser alte König, der Saul, der nicht mehr nach Gott fragt, wie so einen bösen Geist in sich trägt, der ihn quält, der ihn verrückt werden lässt. Und dann kommen irgendwelche Leute auf die Idee, Mensch, Musik tut dem gut. Ja? Tut uns ja auch gut, wenn wir solche Lieder hören, das beruhigt uns, das fährt uns runter. Und bei diesem Saul war es auch so und dann haben sie jemanden gesucht, der schön Harfe spielen und singen kann. Und das war David. Und David kommt dann als Gesalbter, wovon keiner was wusste, zu diesem amtierenden König Saul und spielt ihm vor Psalmen. Wir haben ganz viele Psalmen aus der Bibel, die von David geschrieben wurden. Er hat selber Lieder komponiert, er hatte da echt eine Gabe für. Und diese Musik beruhigt den Saul. Und so kommt David an den Königshof und lebt da mit und ist da irgendwie mit dabei. Ganz schräge Geschichte. Bis dann die Philister wieder kommen und angreifen und Saul mit seinem Heer in den Krieg führt und dann Goliath auf die Plattform tritt. Und Goliath das Volk Israel herausfordert, sagt, euer Gott, was ist mit eurem Gott? Wo ist euer Gott? Und der spottet, jeden Tag kommt er wieder, dieser Riese Goliath und spottet das Volk. Und keiner traut sich ihm entgegenzutreten, alle zittern vor Angst. Und dann kommt dieser David und soll seinen Brüdern, die zum Heer gehören, Lebensmittel bringen. Und er kriegt das mit. Und er sagt dann, ich mach das. Ich gehe dahin. Und erst wollen sie ihn abhalten, sagen, bist du wahnsinnig? Was hast du vor? Und dann tritt er diesem Goliath entgegen mit seiner Steinschleuder und er schleudert ihm den Stein zwischen die Augen und dieser Goliath fällt um wie ein Riesenklotz und ist besiegt. Und natürlich ist David dann irgendwie auch der Held, der Riesentöter. Und er kommt an den Königshof und wird da gefeiert als Kriegsheld. Er darf dann auch die Tochter des Königs Saul heiraten. Ja, wird auch ein bisschen hin und her, dauert alles ein bisschen länger als geplant, bis er die richtige Tochter heiraten darf. Lange, schwierige Geschichte. Und immer noch ist es so, dass, glaube ich, Saul nicht so wirklich weiß, dass David, der von Gott Gesalbte ist, zum zukünftigen König. Aber mehr und mehr merkt er, dass dieser David was in sich trägt, was alle begeistert und alle jubeln und schreien und jubeln diesem David zu, wenn er wieder von irgendeinem Feldzug zurückkommt und sagen, Saul ist ein großer König, aber David ist noch viel, viel besser. David ist noch der viel bessere Kriegsherr und Saul kriegt Zorn Saul wird immer mehr eifersüchtig auf diesen jungen Mann, der scheinbar so viel Erfolg hat. Bis dahin, dass er irgendwann Speere nach ihm schleudert. Bis dahin, dass er sich dann irgendwann nicht mehr beruhigen lässt und wirklich fest beschließt, jetzt bringe ich diesen David um. Seine Tochter, also Davids Frau, beschützt ihn dann, lässt ihn fliehen, lässt ihn durchs Fenster hinab, dass er fliehen kann. Und auch mit dem Sohn von Saul, mit dem Jonathan, hat er Freundschaft geschlossen über die Zeit, die er da war, enge Freundschaft. Und mit ihm trifft er sich dann heimlich, um rauszufinden, kann ich nochmal wieder zurück oder war es das jetzt? Und das Ergebnis war, nee, es war jetzt. Es ist jetzt rum. Saul hat beschlossen, dich umzubringen und er wird auch nicht mehr davon zurücktreten. Und du bist jetzt ein Flüchtling, du bist jetzt auf der Flucht und alles, was du vorher hattest, all diesen Ruhm, all dieses Zujubeln, ist jetzt vorbei. Und das ist eigentlich die Passage, an der Staffel 2 beginnt, mit dem Anführer. Und das ist echt spannend. Ich könnte auch sagen, David war doch vorher schon ein Anführer. Ich meine, der hat Goliath besiegt. Ich meine, der ist mit den Männern da, mit dem Kriegsheer unterwegs gewesen und hat immer wieder die Philister geschlagen und große Erfolge gefeiert. Da war er doch schon der Anführer. Nein, ich glaube, Anführer werden nicht in Erfolgen geboren. Ich glaube, Anführer werden zu Anführern in den Krisen. Und das, was jetzt kommt, ist eine wirklich heftige Krise für David. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Also diese nochmal ganz kurz zurück, habe ich vergessen. Diese vier Aspekte, das sind die vier Aspekte, die wir uns in den nächsten vier Sonntagen angucken, was David als Anführer ausmacht. Heute geht es um die Autorität, dann geht es um Respekt, es geht um Verantwortung und es geht um Aufrichtigkeit. Merkmale eines Anführers. Und jetzt die Karte. Weiß nicht, ob euch die wirklich hilft, aber ich fand es ganz interessant. Man sieht da oben Gibea, könnt ihr vielleicht lesen. Das ist der Ort, wo der König seinen Hof hatte, wo der Königshof war, wo David auch war. Und von da flieht er dann. Und er flieht als erstes mal nach Rama. Da war nämlich Samuel. Lebte da und vor ihm sucht er Zuflucht. Er muss fliehen und er geht zu Samuel und sagt, Samuel, was soll ich jetzt machen? Und dann geht er nach Nob. Nob ist die Stadt, wo die Priester lebten, wo dann auch die Schaubrote waren. Und da kriegt er sogar ein bisschen was von diesen heiligen Broten mit, weil er nichts zu essen hat. Und flieht von da aus weiter. So heftig, dass Saul später dahin geht und alle Priester umbringen lässt, weil sie David geholfen haben. Also nur mal, um die Dimension klar zu kriegen, in welcher Gefahr er sich befindet, wie klar Saul ist mit dem, was er tun möchte. Und dann flieht er nach Gat. Gat ist Philistergebiet. Ja, das ist ein bisschen nördlich vom Gazastreifen damals, Philistergebiet. Da geht er hin zu dem König Achish in das Gebiet. Das ist sein Feind. Also gegen die hat er gekämpft die ganze Zeit. Und irgendwie dachte er, vielleicht komme ich da irgendwie unter, aber die erkennen ihn und dann stellt er sich verrückt, tut so, als wäre er von einem bösen Geist besessen oder völlig durchgedreht und dann lassen die ihn laufen und sagen, okay, den wollen wir ja auch nicht haben, lass die Liebe wieder gehen. Dann flieht er in die Höhle nach Adulam. Das ist so Felsenwüste, Gebiet, da hockt er in irgendeiner Höhle rum. Von da aus seht ihr, wird es ganz spannend, dann gibt es einen großen ums Tote Meer unten rum nach Moab. Da geht er ins Ausland und bringt seine Eltern, wo steht es da, seine Familie in Sicherheit. Und dort in Mizpah, da kommt ein Prophet, der ihm Gottes Willen sagt, der ihm sagt, nee, du bist hier falsch, du gehörst hier nicht hin, geh wieder zurück. Geh wieder zurück in das Land, wo du eigentlich auch zum König gesalbt bist. Und dann geht er in den Hered, in den Wald von Hered, da ist er dann. Und das ist eigentlich nur der erste Abschnitt dieser Flucht. Ja, wenn man diese ganzen, was dann alles noch kommt, weiterführen wird, das kommt dann die nächsten Wochen, einfach nur mal so einen kurzen Eindruck, dass ihr euch vorstellen könnt. Und was man hier sieht, ist, da ist kein Plan dahinter. Also es ist jetzt nicht so, als hätte David eine Fahrkarte von Gott bekommen, so nach dem Motto, so, bist ja der Gesalbte und jetzt musst du fliehen und jetzt zeige ich dir ganz genau jeden Schritt, wo du hin musst und dann wird alles gut werden. Nein, überhaupt nicht. David reagiert einfach nur. Er ist planlos. Er sucht Zuflucht. Er rennt zu Samuel. Er weiß nicht, was er machen soll. Er hat kein Essen. Er kriegt Essen von den Priestern. Dann flieht er irgendwo hin. Dann geht er sogar ins Ausland. Also viel, viel hin und her. Das ist die Ausgangssituation, in der sich David befindet. Ich weiß nicht, ob euch so eine Situation bekannt vorkommt. Also so extrem natürlich nicht. Habe ich es auch noch nicht erlebt. Mich wollte noch keiner umbringen, Gott sei Dank. Aber ich glaube, manchmal haben wir diese Lebenssituation, wo wir das Gefühl haben, wir reagieren nur noch. Wir gehen einen Schritt und dann gucken wir, was dann da passiert und dann reagieren wir wieder und versuchen es irgendwie wieder auszugleichen und es geht links und rechts und hoch und runter. Aber genau in diesen Situationen werden Menschen zu Anführern. Vielleicht ist es umso wichtiger in dieser Zeit, in der wir heute leben, die sich manchmal genauso anfühlt. Wo man das Gefühl hat, das, was hier auf der Karte gespiegelt wird, das ist das, was in den Nachrichten läuft. Umso wichtiger, dass wir wieder Autorität, dass wir geistliche Anführerinnen und Anführer in unseren Reihen haben. Dass wir nicht nur hin und her getrieben werden, sondern dass da etwas wächst, was Stärke hat. Die Menschen um uns herum sehnen sich nach Orientierung. Die Frage ist, woher kommt sie? Und die zwei Verse, die ich euch mitgebracht habe, um die es heute geht, sozusagen der Start dieser Reise, 1. Samuel 22, Verse 1 und 2, die lese ich euch vor. David floh aus Gat, also das ist da bei den Philistern, und versteckte sich in einer Höhle bei Adullam. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft davon erfuhren, kamen sie dorthin und schlossen sich ihm an. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer Notlage befanden, Schulden hatten oder verbittert waren. Insgesamt waren es etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Ganz knapp, zwei Verse, wo einiges drinsteht. Einiges drinsteht über Autorität. Die nächste Folie, Autorität, ich habe euch mal Wikipedia-Auszug mitgebracht, was Wikipedia dazu sagt. Autorität ist eine Eigenschaft, die Individuen, zum Beispiel Befehlshaber, und über individuelle Instanzen, zum Beispiel Institutionen, Behörden oder Lehrkörper, dazu befähigt, von anderen Gehorsam oder Gefolgschaft zu beanspruchen, ohne dabei Zwang auszuüben oder ihre Entscheidungen näher begründen zu müssen. Also die folgen einfach. Die gehen einfach hinterher. Die glauben einfach. Die suchen Orientierung und halten sich fest. Autorität ist jemand, der das ohne Zwang tun muss. Ja, wir verwechseln manchmal Autorität und autoritäres Verhalten. Das gibt es auch. Es ist aber genau das Gegenteil. Eigentlich der, der autoritäres Verhalten zeigen muss, ist der, der eigentlich keine Autorität hat. Das ist das Problem. Autoritäres Verhalten ist Zwang, ist laut werden, ist Androhung von Macht, ist Strenge. Wenn jemand permanent schreien muss, um seine Kinder in Gehorsam zu erziehen, dann könnte es sein, dass da vielleicht ein bisschen Autorität fehlt. Oh, das ist ein spannendes Thema, was wollen wir reden? Ja, ich glaube, wir merken, es geht dabei weniger um das, was wir jetzt machen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Ordnung hier einführen. Ne? Es geht um etwas, was da ist, was geschenkt wird. Es geht um etwas, was David hat. Und das Spannende ist, dass er das in dieser Situation hat, in der er eigentlich überhaupt gar keinen Kompass mehr hat, in der er völlig verloren ist. Da entsteht die Autorität. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle platzen vor Autorität. Und damit meine ich eben nicht dieses, dass wir für unser Recht kämpfen müssen, dass wir andere klein halten müssen, dass wir laut genug zeigen müssen, wer wir sind und für was wir stehen und protestieren links und rechts, sondern dass da aus der Ruhe, aus dem Frieden heraus etwas durch uns durchstrahlt, was Kraft hat, was Basis hat, was Perspektive hat. Um diese Autorität geht es. Nochmal dieser Text, 1. Samuel 22, vielleicht erkennt ihr da schon was, weil um den geht es jetzt gleich, da will ich ein bisschen reingehen, den lese ich euch nochmal vor. 1. Samuel 22, 1-2, David floh aus Gat, versteckte sich in einer Höhle. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft davon erfuhren, kamen sie dorthin und schlossen sich ihm an. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer Notlage befanden, Schulden hatten oder verbittert waren. Insgesamt 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Mein erster Gedanke dazu, Autorität zeigt sich darin, dass Menschen folgen. Autorität zeigt sich darin, dass Menschen folgen. Also wir reden ja oft über Leitung, auch hier in unserem Gemeindekontext. Leitung, ein Leiter oder eine Leiterin ist immer nur der, dem Menschen folgen, der auch Menschen anleitet. Es gibt da Unterschiede, ne? Ich war hier vorletzte Woche bei der Zulassungsstelle und saß da, ne, das war jetzt das letzte Mal, dass ich da war, ich war vorher schon mal da. Und in der Zulassungsstelle heißen die Menschen, die da schon auch sitzen und diese Sachen machen, die heißen Sachbearbeiter. Und genau das ist es. Die bearbeiten Sachen. Leider keine Menschen. Also gibt bestimmt auch Ausnahmen, ne? Aber an vielen Stellen hat mir das Gefühl, wenn man sich mit Behörden auseinandersetzen muss, das sind alles Sachbearbeiter. Und da fehlt so ein bisschen die Perspektive für die Menschen. Aber ein Leiter, der bearbeitet keine Sachen. Der ist mit Menschen unterwegs. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir haben uns hier in der Gemeindeleitung letzte Woche darüber unterhalten, warum es so schwer fällt, auch in unserem Kontext, Menschen dazu zu gewinnen, Verantwortung, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Und wir merken, weil es eben nicht nur Prozesse und Dinge sind, die man organisieren muss, nicht nur Pläne, die man schreiben muss, was einfach ist, sondern weil man immer den Menschen hinterherlaufen muss. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und das ist ein Problem. Leitung braucht viel mehr als nur Sachbearbeitung. Aber das macht's aus. Du bist kein Leiter, wenn du keine Menschen führst. Das ist jetzt vielleicht hart gesprochen, aber genau darum geht's. Du bist kein Anführer, wenn da keine Menschen sind, die dir folgen. Wenn David allein in der Wüste gewesen wäre oder da unterwegs gewesen wäre und es wäre keiner gekommen, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass David ein Anführer wäre. Weil dann ist keiner da. Und wer folgt ihm hier? Wer folgt ihm in dieser Szene? Familie, okay. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Ne? Und das ist einer von uns, den kennen wir. Wobei scheint ja, je nachdem wie man das so sieht, das familiäre Verhältnis auch nicht immer so ganz unentspannt gewesen zu sein. Bei seinen großen Brüdern. Weiß nicht, wie freiwillig die ihm immer gefolgt sind, dem Kleinen. Der weiß doch nichts, der hat doch keine Ahnung. Aber sie kommen jetzt. Natürlich könnte man sagen, naja, die haben ja auch live mitbekommen, wie der David zum König gesalbt wurde. Ist ja auch klar, die erwarten vielleicht noch ein bisschen mehr als irgendwelche anderen. Das ist doch klar, dass sie kommen. Man kann auch davon ausgehen, dass es für die Familie auch schwierig wurde, weil Saul, der sogar die ganzen Priester umbringen lässt, wahrscheinlich auch den Hebel Familie genutzt hätten, um David irgendwie aus der Reserve zu locken, um an David ranzukommen. Deswegen, es kann schon sein, dass die einfach auch auf der Flucht waren, dass es auch gefährlich war und dass sie deswegen sich dem David an dieser Stelle anschließen. Aber es kommen ja noch mehr. Spannenderweise kommen nicht die, die vorher gejubelt haben, die geschrien haben. Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. David, der Große. David, diese, mit denen er unterwegs war, mit denen er Schlachten geschlagen hat, die sind ja irgendwie scheinbar nicht da. Die Elite, die starken Männer, die halten sich lieber an Saul, weil sie merken, okay, der ist doch mächtiger. Bleiben wir lieber bei dem. Sondern es kommen die Notleidenden, denen es irgendwie selber an den Kragen ging. Aus welchem Grund auch immer. Die Schulden hatten, die nicht wussten, wie es ein- und ausgeht. Die verbittert waren, steht da. Die irgendwie eine bittere Seele hatten, so können wir dieses Wort übersetzen, was da steht. Die unzufrieden waren. So, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte unserer Bevölkerung in Deutschland beschrieben. Ist hart. Aber ist es das nicht, was wir permanent in den Nachrichten erzählt bekommen? Und gefühlt sind das aber nicht die, die wir haben wollen, oder? Gefühlt sind das nicht die, die wir leiten wollen. Das ist schwierig. Das ist genau das, weshalb wir keine Leitenden mehr finden. Weil die schwierig sind. Weil die mit einem Päckchen kommen. Weil die nicht nur mit Potenzial kommen, weil die erstmal mit Problemen kommen. Aber es sind die, die wirklich Orientierung suchen. Es sind die, die offen sind für einen Anführer. Es sind die, die nicht sowieso schon wissen, wo es lang geht. Und wie sie alles lösen können. Das ist die andere Teil unserer Bevölkerung, die sowieso eigentlich eine Alleinherrschaft für sich selbst beanspruchen. Ob es gelingen würde oder nicht, sei mal dahingestellt. Und David nimmt sich ihre an. David schickt sich nicht weg. David hätte ja auch sagen können, oh ihr lieben Leute, ich habe gerade selber genug Probleme. Ja, also guckt mich mal an. Meine Situation ist gerade echt bescheiden. Was brauche ich jetzt euch noch mit eurer Last, mit eurer Not und euren Sorgen und euren Schulden und eurer Verbitterung? Das zieht mich doch nur runter. Ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern. Autorität heißt, ich suche mir nicht die Leute aus, die all das mitbringen, was ich brauche, dass sie mir folgen. Sondern es bedeutet, ich gehe mit denen weiter, die da sind. Und für gewöhnlich sind das erstmal die, die irgendwo eine Not haben, die was suchen, die was brauchen, die sich dir anschließen. Und Autorität ist auch nicht abhängig davon, wer das ist, der dir folgt. Autorität heißt, das sind Menschen, die dir folgen. David wird nicht zum Anführer, weil die perfekt sind, die mit ihm unterwegs sind. Genau im Gegenteil. David wird zum Anführer, weil die ihr Päckchen tragen, weil die alles andere als perfekt sind. Und der Anführer David, den macht dann aus, dass die vielleicht nicht alle, ne, das sind 400 Mann, kam da. Und im 2. Samuel Buch Kapitel 23 werden 37 von denen nochmal rausgehoben und werden beschrieben als die Helden Davids. Die Helden Davids, die besondere Leistungen erbracht haben sozusagen, besonderen Mut gezeigt haben, besonderen Charakter gezeigt haben, mit ihm unterwegs waren. Das macht einen Anführer aus. Dass der mit denen, die da kommen, die zerbrochen sind, die kaputt sind, einen Weg beschreitet und sich was entwickelt, sich was entfaltet. Das ist übrigens nicht nur ein Prinzip von David, das ist ein Prinzip Gottes, was wir, wenn wir in die Bibel hineingucken, immer wieder feststellen. Gott gebraucht das Schwache. Gott gebraucht das Schwache. Ich befürchte, das ist der Grund, weshalb wir alle hier sitzen. Also ich schließe mich da voll mit ein. Ich stehe hier, ich bin Pastor geworden, nicht weil ich so toll reden kann. Nicht, weil das schon immer der Plan war und das irgendwie so eine tolle Sache ist, sondern weil ich mit meinen Knien auf dem Boden saß und nicht mehr weiter wusste. Gott gebraucht das Schwache. Die, die suchen, die, die Orientierung brauchen, mit denen ist er unterwegs. 1. Korinther 1, habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, zu dem, was Paulus dazu schreibt. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Damit kein Mensch je vor Gott sich vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Gott gebraucht und Gott erwählt das Schwache. David sammelt diese Schwachen um sich herum und er formt sie. Das ist Autorität. In der Höhle, wo David sich selber versteckt, in der Höhle von Adulam wird sichtbar, was Autorität ausmacht. David selbst sucht Zuflucht. David selbst braucht Hilfe. Er kommt nicht fertig. So, ich habe alles vorbereitet. Ich habe jetzt mein dreijähriges Studium abgeschlossen. Ich habe meine Tools in meinem Koffer dabei und jetzt können die Leute kommen und jetzt gehe ich mit ihnen weiter. Also ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo er selbst auf den Knien sitzt, wird er zum Anführer. Ich habe mich gefragt, was du über dich selbst denkst. Bist du ein Anführer? Wenn ja, in welcher Situation bist du eine oder einer geworden? Was war das? Wie sah die Situation aus, in der Menschen zu dir kamen und angefangen haben, dir zu folgen? Erfolg ist ja immer so eine Sache, ne? Also die Mächtigen und Reichen und Schönen, die haben meistens so einen ganzen Rattenschwanz von Leuten, die sich um sie scharen und da irgendwie hinterherlaufen. Aber wollen die wirklich einen Anführer oder wollen die einfach ein bisschen was abhaben von dem, was du hast? Meine Erfahrung war, in den Zeiten, wo es mir gefühlt am schlechtesten ging, innerlich, wo ich zerrissen war und mehr Zeit auf den Knien vor Gott verbracht habe, hat das mit dem Leiden deutlich besser geklappt, als in den Zeiten, wo du gefühlt alles unter Kontrolle hast. Und ich glaube, es geht dabei um Anziehungskraft. Anziehungskraft. Aber vorher mein zweiter Gedanke. Autorität entsteht aus Abhängigkeit von Gott. Davon bin ich überzeugt. Wahre Autorität, oder wir können es auch geistliche Autorität nennen, entsteht aus Abhängigkeit von Gott. David sucht Zuflucht. Und die erste Bewegung, die er macht, ist Rückzug. Rückzug hin zu Gott. Er geht zu Samuel, er geht zu den Priestern, er geht in die Stille, er geht in das Gespräch mit Gott. Autorität kommt nicht daher, dass man über anderen steht. Autorität kommt daher, dass man vor Gott steht. Und daraus entwickelt sich dann eine gewisse Anziehungskraft. Das ist das, was andere spüren. Dass da etwas Größeres im Spiel ist. Dass es da was Größeres gibt. Dass es da eine Kraft, nenne ich es jetzt einfach mal, eine geistliche Kraft gibt, die in der Person drin ist. Die ist anziehend. Nicht das, was man selber alles kann. Schon gar nicht die Erfolge aus der Vergangenheit. Ja, David hätte sich zurückgehalten, aber du siehst in dem Augenblick, wo er da in der Höhle sitzt, interessiert es keinen mehr, ob er Goliath erschlagen hat. Die Erfolge der Vergangenheit sind in der Krise völlig egal. Und die Frage, was ist da noch da? Und es ist bei David dieses, ich stehe vor Gott und da ist eine andere Kraft, da ist ein größeres Geistliches am Werk und die Leute spüren, da hat jemand Vertrauen. Da ist jemand verwurzelt. Da ist jemand nicht wie ein Fähnchen im Wind. Anziehungskraft. Ich wollte euch eigentlich einen Magnet mitbringen, aber ich habe den Magnet jetzt gerade nicht hier. Der wäre eh nicht groß genug gewesen, dass ihr den wirklich sehen könnt, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ein Magnet aussieht. Wisst ihr auch alle, wie ein Magnet funktioniert? Magnet hat ja Anziehungskraft, ne? Also nicht auf alles, aber auf Metalle, zumindest so gewisse Metalle. Ja. Es gibt die ferromagnetischen Metalle, Eisen, Nickel und Kobalt, die haben so Teile in sich, wie so kleine Magnete sind, so Domänen, so kleine Bereiche und die haben wie so Metalle in sich, also Magnete in sich, kleine. Aber die sind völlig unsortiert. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das oben, das ist so ein Bild, so sieht es in dem Metall aus. Eine kleine Magnet drin, aber das ist völlig unsortiert, das ist völlig durcheinander und deswegen ist da keine Anziehungskraft da. Die heben sich gegenseitig auf. Da passiert überhaupt nichts. Wenn du dann so ein Metall allerdings einem Magnetfeld aussetzt oder unter Strom setzt, dann ordnen sich diese Domänen, diese kleinen Bereiche in diesem Metall, das seht ihr unten, alle in die gleiche Richtung. Und dann wird das magnetisch. Dann entsteht da eine Anziehungskraft. Vielleicht habt ihr schon gefragt, wie die Magnete hergestellt werden. Wie macht man denn jetzt auch so ein Metall, so ein Magnet, den man im Einkaufsladen kaufen kann, den man dann irgendwo an den Kühlschrank klappt? Meistens wird das Metall pulverisiert, dass diese Dinge ganz klein sind. Und es wird dann unter Stromeinfluss oder unter diesem Magnetfeld, wird das dann fixiert, wieder festgepresst, versiegelt, wie auch immer, so dass diese kleinen Teilchen sich dann nicht wieder verändern können, nicht wieder wegdrehen können, wieder in die Unsortierung gehen können. Und dann bleibt diese Magnetkraft erhalten, dann bleibt diese Anziehungskraft erhalten. Ihr habt noch ein zweites Bild, sieht dann vielleicht noch ein bisschen besser aus, dann kann man es ein bisschen besser verstehen, erklärt sich von alleine, brauche ich nichts zu sagen. Was David macht, ist genau das. Er setzt sich diesem Magnetfeld Gottes, diesem Strom Gottes aus. Und er lässt das, was im Chaos in seinem Inneren ist, einfach von Gott ausrichten. Und in die gleiche Richtung bringen, ordnen. Und dadurch entsteht eine Anziehungskraft. Dadurch entsteht eine Anziehungskraft, die die Leute kommen lassen. Sodass die Leute kommen und spüren, Mensch, da ist jemand, der hat was. Der hat was, was ich suche. Der muss nicht perfekt sein, der hat nicht alles die Lösung, aber dem folge ich. Weil ich weiß, da steht was Gutes dahinter. Und ich glaube, das ist geistliche Autorität. Es sind nicht die lauten Worte, es sind nicht die salbungsvollen Worte, es ist nicht das starke Gebet oder die Bibelzitate, die man um sich wirft. Es ist eine Anziehungskraft, die von ganz tief innen kommt, weil Gott etwas in uns ordnet. Ich habe euch mal das so zusammengefasst. Ein Stück Metall wird nicht dadurch zu Magneten, dass es sich anstrengt, sondern dadurch, dass es ausgerichtet wird. Geistliche Autorität kommt nicht daher, dass wir uns anstrengen, sondern daher, dass wir ausgerichtet werden. Bedeutet aber, dass es da in uns was geben muss, was magnetfähig ist, sage ich mal so. Und das ist die Frage. Glaubst du daran, dass du das Potenzial in dir trägst, geistliche Autorität zu haben? Glaubst du, dass du das Potenzial in dir trägst, für Gott ein Anführer zu sein oder eine Anführerin? Glaubst du, dass Gott mit dir vielleicht noch was anderes vorhat, als das, was du dir selbst irgendwie aufbauen kannst, was du selbst in deiner Kontrolle und in deiner Macht steht? Das wird einen Unterschied machen bei der Frage, wohin du dich ausrichten lässt. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Gedanken. Autorität wird verliehen und nicht erarbeitet. Das ist einfach so. Autorität, also ein Anführer wirst du dadurch, dass Leute dir folgen. Autorität bekommst du dadurch, dass andere dir das zusprechen, dass andere dir Autorität verleihen, weil sie auf dich hören, weil sie dir folgen und nicht, weil du meinst, ich habe es aber verdient. Jetzt, ich habe doch alles, meine Zertifikate, meine Leistungen, jetzt bin ich doch eine Autorität, oder? Autorität wird verliehen. Bei David war das so. Vielleicht auch irgendwie klar. Man könnte jetzt denken, natürlich, klar, der David, der ist schon als Junge irgendwie von Gott auserwählt worden. Lange bevor irgendjemand ihn als Leiter erkannt hat, kam Gott und hat ihn gesalbt. Und das ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes gewesen. Aber es war auch ganz besonders. David wird gesalbt zum König und dann dient er dem König. Jahrelang. Treu und ergeben. Und er hat nie aufgehört. David hat nie versucht, irgendwie das, was Gott ihm zugesprochen hat, selber in die Hand zu nehmen und selber sich irgendwie auf den Thron zu buxieren. Sondern er hat dem König gedient, wie es für einen Israeliten seiner Zeit sich gebührt hat. Er hat ihn nicht groß kritisiert. Er hat nicht irgendwelche, wie nennt sich das, irgendwelche, steh auf Schlauch, irgendwelche Leserkommentare in der Jerusalemer Zeitung verfasst, oder GBA-Zeitung, sondern er hat einfach seinem König gedient und auf Gott vertraut. Bist du gesalbt? Und ich meine es jetzt nicht, ob dir jemand schon mal Öl auf die Stirn geträufelt hat, und ich meine eher die Frage, hast du einen Moment in deinem Leben erlebt, wo Gott dich gerufen hat? Letzte Woche habe ich hier in den Bekanntmachungen über Berufung gesprochen und dass jeder sich doch mal Gedanken machen soll, ob ihr wisst, was eure Berufung ist von Gott. Berufung, da steckt das Wort Ruf drin. Der Ruf. Du kannst schon die nächste Folie machen, da geht es nämlich gleich weiter mit der Berufung. Geistliche Autorität beginnt damit, dass Gott spricht und beruft, nicht damit, dass wir uns positionieren. Im Neuen Testament wird es auch immer so beschrieben, dass wir nicht selbst zum Glauben kommen können, weil wir es wollen, sondern weil der Heilige Geist es in uns wirkt, dass wir glauben können. Er weckt den Glauben in uns. Das ist ein Geschenk. Und es geht nur mit einem Ruf. Ja, wir haben hier immer mal so Seminare gemacht, wo es um das Hören auf Gott geht oder spirituelle Kommunikation. Und da habe ich immer gesagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirklich glaubst, wenn du gesagt hast, er ist mein Herr und ich gebe dir mein Leben, dann hast du Gott schon gehört. Es geht überhaupt nicht anders. Hast du ihn vielleicht nicht akustisch gehört, aber du hast irgendwas in dir gehört, du hast was wahrgenommen von ihm, wo er dich gerufen hat, weshalb du sagen konntest, jawohl, ich will das, ich gehe das mit. Ich glaube diese wahnwitzige Geschichte, dass da der Sohn Gottes auf die Erde kommt. Für meine Schuld, für mein Vergehen, für meine Trennung von Gott am Kreuz stirbt und nach 3 Tagen wieder aufersteht und jetzt im Himmel zur Rechten Gottes sitzt. Und all das, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen. Wenn du das wirklich glaubst, dann hat Gott mit dir gesprochen. Dann ist da ein Ruf vonstatten gegangen. Und wir denken bei Berufung immer so, jetzt ist irgendein Auftrag. Ja, das ist, da muss ich irgendwas machen. Wenn Gott ruft, muss ich was machen. Ja, manchmal ist es auch so, dass du dann klar spürst, okay, das ist der nächste Schritt, den ich jetzt gehen soll. Aber vor allen Dingen ist in diesem Ruf etwas drin, was dich ganz tief in deinem Herzen anspricht. In diesem Ruf ist etwas drin, wo du spürst, ich bin jetzt gerade gar nicht so wichtig. Ich bin einfach nur geborgen bei diesem Gott, das Lied, was wir eben gesungen haben. Hab keine Angst, denn du bist nicht allein. Hab keine Angst, ich werde mit dir sein. Egal, was kommt. Diesen Frieden in deinem Herzen zu spüren, das ist der Ruf Gottes. Und das ist das, was du brauchst, wenn du Schritte im Vertrauen mit ihm gehen willst. Das ist das, was du brauchst, wenn du dich nicht von all den Umständen, die so um uns herum passieren, im persönlichen Leben, im gesellschaftlichen Leben, wie auch immer, wenn du da nicht völlig zerbrechen willst dran oder in Sorge bist oder was auch immer. Das ist die Berufung, die von Gott kommt. Sich seiner Gegenwart bewusst zu sein und zu spüren, ich bin angenommen, ich bin geliebt bei ihm. Das ist die Kraft, auf der du stehst. Deswegen frage ich dich an dieser Stelle, hast du diesen Ruf gehört? Hast du diesen Ruf gehört? Und wenn nicht, dann bitte Gott darum, ganz ehrlich, ihn dir nochmal laut und deutlich zu sagen. Und ich bin davon überzeugt, er wird reden. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, ob du erst an deinen Selbstzweifeln vielleicht arbeiten musst, um diese Stimme dann wirklich wahrzunehmen. Kann sein. Aber ich bin davon überzeugt, er wird mit dir reden. Der Ruf. Der zweite Gedanke dazu, Beziehung. Je mehr ein Mensch unter Gottes Autorität lebt, desto mehr trägt er Autorität. Je tiefer, je intensiver deine Beziehung mit Gott ist, desto mehr wirst du diese geistliche Autorität in dir tragen und desto mehr werden die Menschen kommen und dir folgen. Vielleicht ist es nicht das Ziel, ich sage es euch ganz ehrlich, das Ziel ist nicht, dass ihr alle rausgeht und sagt, oh, ich will Menschen um mich scharen, ich will, dass alle Menschen mir folgen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir die Botschaft des Evangeliums, dass wir das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar machen. Und ich glaube, das wünschen wir uns auch. Oder die allermeisten, die hier sitzen, die wünschen sich, dass der Glaube, den ihr habt, den ihr mit euch tragt, oder auch die Sehnsucht, dass das einen Unterschied macht in eurem Umfeld. Dass eure Familie, euer Arbeitsplatz, eure Freundschaften, wie auch immer, zum Positiven verändert werden, weil ihr da mit dabei seid und Gott durch euch spricht. Und wenn ihr euch das wünscht, dann lasst uns die Frage stellen, wie kommen wir dahin? Und das bedeutet, diese Beziehung zu leben. Sich regelmäßig Zeiten einzubauen, in der ich mit Gott in Kontakt stehe, in dem ich mit ihm spreche. Das ist dieses Magnetding. Je mehr Zeit ich habe, dass dieses Magnetfeld mich ausrichtet, desto stärker wird die Anziehungskraft sein, die ich durch mich hindurch trage. Wie hat David das gemacht? Ich lese euch mal einen Psalm vor, kurzer Psalm, Psalm 142. Ein Psalm Davids, als er in der Höhle war. Vielleicht war es sogar die Höhle von Adullam, wir wissen es nicht genau. Ein Gebet. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite all meine Sorgen vor ihm aus. Denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Wohin ich mich auch wende, überall haben meine Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir, niemand kümmert es, was aus mir wird. Herr, deshalb bete ich zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern. Sie sind zu stark für mich. Hol mich heraus aus dem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, wenn du freundlich zu mir bist. Gibt es jede Menge dieser Art Psalmen. Das ist die Art von Beziehung, die David pflegt. Das sind nicht nur irgendwelche frommen Aussprüche. Das ist ganz echt, ganz ehrlich. Der klagt vor Gott. Der legt Gott alles hin, was ihn bewegt. Aber er kommt auch zu dem Schluss, aber du, Herr, bist die Zuflucht. Du bist der Weg und ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Ich sage es immer, habe es schon öfter gesagt, ich finde es schade, dass wir nicht mehr eigene Psalmen hier singen. Ich glaube, es gibt hier Menschen unter uns, die können Lieder, Gedichte schreiben. Und zwar nicht, um ein Lied zu schreiben, sondern um der Seele Luft zu machen. Um ins Gespräch mit Gott zu gehen. Und ich glaube, es würde uns als Gemeinschaft unheimlich aufbauen, wenn wir nicht nur Lieder von irgendwelchen Menschen singen, die wir persönlich überhaupt nicht kennen, wo wir gar nicht so genau wissen, was dahinter steht, sondern wenn wir hier Lieder singen würden, die aus unseren Reihen kommen, wo genau das passiert. Sucht die Beziehung. Und das Dritte, Frucht statt Titel. Autorität erkennt man daran, dass Gottes Wirken sichtbar wird. Gibt in den Evangelien den schönen Ausspruch, Es muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Es, das Reich Gottes muss größer werden. Er muss zunehmen, Christus muss größer werden in meinem Leben und ich muss kleiner werden. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Titel. Jesus selbst hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zuteil werden. Um das andere müsst ihr euch überhaupt nicht sorgen. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Sondern das soll euer Fokus sein. Das soll eure Priorität sein. Wir fragen uns oft, glaube ich, wenn wir Sachen machen, oh, nimm das die Leute auch wahr, dass ich das wahr gemacht habe. Also so diese Menschenfurcht, wir wollen irgendwie auch anerkannt sein, wir wollen gemocht werden, wir wollen, dass die anderen auch sehen, was wir so tun. Und manche erzählen ganz viel immer davon, was sie alles Tolles gemacht haben. Und mal ganz ehrlich, eigentlich wissen wir doch, dass das die Geschichten sind, die wir nicht brauchen. Der, der wirklich nach dem Reich Gottes fragt und mit geistlicher Autorität unterwegs ist, der wird erkannt werden. Der braucht sich nicht selber darum kümmern. Der braucht sich nicht irgendwie zu positionieren und irgendwo hinzufügen. David hat es nicht gemacht. David hat nicht darum gekämpft, seine Position einzunehmen. Aber Gott hat es immer geschenkt, dass es für ihn weiterging. Dass er an diesen Platz kam, wo Gott ihn haben wollte. Das sollte nicht unsere Sorge sein. Sondern eher die Menschen um uns herum sollten unsere Sorge sein. Dass Gottes Geist wirksam wird in den Menschen, die uns anvertraut sind. Dass sie zur Entfaltung kommen. Dass sie was erleben mit Gott. Dass sie gerühmt und geehrt werden. Darum sollte es gehen. Und das führt mich zum vierten und letzten Gedanken. Dienst. Geistliche Autorität baut andere auf, sie nutzt sie nicht aus. Menschen werden positiv verändert, weil wir ihnen dienen. Jesus hat gesagt, wer groß sein will, zu seinen Jüngern hat er das gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Er hat nicht gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll mein Diener sein. Er hat gesagt, der soll euer Diener sein. Ihr sollt euch gegenseitig dienen. Das macht Größe aus, das macht Autorität aus. Das ist übrigens die höchste geistliche Disziplin. Wir haben hier vor ein paar Wochen eine Themenreihe Lobpreis gehabt. Ich finde Lobpreis super. Ein wichtiges Ding. Ne? Wir sind dazu geschaffen, Gott die Ehre zu geben. Aber Lobpreis ist nicht die höchste geistliche Disziplin. Bin ich völlig überzeugt davon. Dienen ist die höchste geistliche Disziplin. Es geht um das Dienen. Dienen beginnt in der Wahrnehmung. Dienen beginnt damit, dass ich andere sehe. Sonst kann ich ihnen nicht dienen. Sonst tue ich irgendwas, wo ich meine, das ist jetzt dran, das muss ich. Ach du, ja, auch dienen richtig zu verstehen. Dienen heißt nicht irgendwie so ein Pflichtgehorsam. Ja, es gibt gewisse christliche Regeln, die muss ich einhalten, das muss ich machen und dann bin ich ein Diener. Wenn ich das aus Zwang tue, wenn ich das einfach nur tue, weil ich meine, es muss gemacht werden. Ja, samstags wird die Straße gekehrt. So, egal, ob es so dreckig ist oder nicht, samstags wird die Straße gekehrt. Dann ist das nicht der Dienst am anderen, sondern dann ist das irgendeine Pflichterfüllung, die ich meine, tun zu müssen. Dienst nimmt den anderen wahr, sieht seine Not, begegnet ihr. Ich habe heute Morgen die Treppe hier runter und das Foyer gekehrt. Das war ziemlich dreckig und musste dann aber hoch. Und dann kam mir die Janina entgegen, die mit ihren Kindern da war, kam runter und sagte, hey, kann ich das für dich machen? Du musst doch bestimmt hoch. Ich sagte, hey, wenn du Zeit dafür hast, wäre natürlich super. Ich sagte so, schön, dass es das noch gibt. Da läuft jemand an mir vorbei, die wollte auch wohin. Und hat wahrgenommen, dass das mich gerade irgendwie unter Stress setzt, weil ich eigentlich andere Aufgaben habe. Und hat den Besen in die Hand genommen und hat gedient. Großartig. Bin letzte Woche in Frankfurt gewesen und bin da so ein Stück auch mit der U-Bahn gefahren. Das war ganz spannend. Ich saß da am Bahnsteig und da kam die U-Bahn und ich steige ein. Und vor mir ging ein Mann ganz schnell in die Tür rein und blieb dann aber im Eingang stehen. Ich dachte, was macht er jetzt da? Bin an ihm vorbeigegangen, habe mich hingesetzt und habe ihn ein bisschen beobachtet. Und dann guckte er die ganze Zeit raus. Ich dachte, er wartet vielleicht auf jemanden Speziellen. Und immer wenn jemand die Rolltreppe runterkam und in die Bahn rein wollte, hat er sich in die Tür gestellt und die Tür aufgehalten. Und dann ging die Person an ihm vorbei, die hat nicht Hallo gesagt und nichts. Okay, auf die hat er nicht gewartet. Und das passierte dann nochmal und hat er sie wieder in die Tür gestellt. Das war so wie gefühlt sein Lebensauftrag, denen zu helfen, denen zu dienen, die gerade zu spät für die U-Bahn sind, damit sie doch noch reinkommen. Ich habe ihn nicht angesprochen daraufhin, ich habe es einfach nur so wahrgenommen und dachte, wie cool, ne? Der hat so einen Auftrag. Immer wenn der U-Bahn fährt, kümmert er sich um die, die gerade noch so irgendwie rein müssen. Dienen nimmt andere wahr. Im Bus kennen wir das ja. Wenn du da sitzt, der Bus ist voll, du hast einen Sitzplatz, kommt eine ältere Person rein, dann stehe ich auf. Ich nehme wahr, die Person steht schlecht und gerade wenn der Bus wackelt, dann ist das vielleicht auch gefährlich, biete ich meinen Platz an. Wollen Sie den Platz haben? Setzen Sie sich hin. Wahrnehmen. Ich habe mir letzte Woche die Liste der Menschen angeguckt, die bei uns hier im Gemeindehaus das Haus putzen. Und ich habe zu meinem Erschrecken festgestellt, dass von den paar 40 Leuten, die auf der Liste stehen, 12 über 60 sind und 5 sogar über 65 Jahre alt sind. Und ich dachte mir, nee, eigentlich müssen die nicht mehr putzen. Oder? Also ich meine, das nimmt halt keiner wahr. Ne? Das ist im Bus, da sitze ich halt gerade da und da kostet es mich nicht viel, die 2 Stationen aufzustehen und meinen Platz anzubieten. Deswegen erzähle ich es mal, weil die wenigsten wissen, wie alt die Leute sind, die hier das Haus putzen, weil man kriegt das ja nicht mit, die putzen ja nicht sonntags. Aber ich wollte es mal an dieser Stelle erwähnen, weil das auch so eine Art von Dienst ist, den ich wahrnehme. Und zwar nicht Dienst am Haus, sondern Dienst an den Menschen. Jemanden wahrzunehmen und festzustellen, Mensch, da hat jemand 40 Jahre Putzdienst in dieser Gemeinde gemacht. Bestimmt, also bei vielen ist das so. Oder die 25, die wir jetzt hier in diesem Haus sind, mal mindestens. Und jetzt bin ich 65. Und jetzt darf ich den Putzlappen weitergeben. Und ich finde es großartig, dass diese Menschen nicht da stehen und sagen, so, ich bin jetzt 65 geworden, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt raus. Könnten sie. Hätten sie meinen Respekt. Würde keiner sagen, nee, darfst du nicht. Machen sie aber nicht, weil sie merken, Mensch, das Haus muss doch geputzt werden. Dann diene ich weiter. Aber eigentlich ist es über meine Kraft. Und ich sage es euch deshalb, einfach um es wahrzunehmen, oder? Und es geht nicht nur ums Putzen, es gibt ganz viele andere Bereiche, aber es war halt einfach so ein Beispiel. Sagen, nehmen wir wahr, was in unserem Miteinander passiert, wo wir einander dienen können. Und ich glaube, das ist die große geistliche Disziplin. Nicht die großen Worte schwingen. Wir müssen nicht alle vorne auf der Bühne stehen. Das ist leicht. Die wirkliche geistliche Autorität, wenn du die lernen willst, fang an zu dienen. Ich fasse die 4 Punkte nochmal kurz zusammen. Du willst geistliche Autorität in deinem Leben? Hör hin. Hör genau hin, dass du diesen Ruf von Jesus hörst, dass du es in deiner Seele widerhallen hörst. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe alles für dich bezahlt. Du darfst in meiner Nähe sein und ich werde dich nicht fallen lassen. Hör genau hin. Such die Beziehung. Geh ins Gespräch mit Gott. Ganz ehrlich, ganz echt, alles, was du auf der Seele hast. Kümmere dich nicht zu sehr um dich und um deine, was auch immer du brauchst, um deinen Status, der für dich wichtig ist. Oder kümmere dich um das Reich Gottes und fang an zu dienen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist und dass du in diese Welt gekommen bist und gesagt hast, ich bin nicht gekommen, dass ihr mir dient, sondern ich bin hier gekommen, um zu dienen und alles zu geben, damit ihr, die ihr mir nachfolgt, in der Gemeinschaft mit eurem Schöpfer, mit eurem Erlöser, mit dem Herrn dieser Welt und des Universums, mit dem allmächtigen Gott sein könnt. Und du hast uns gesagt, so wie du gesandt wurdest, so sind wir jetzt auch gesandt. Diesen Ruf haben wir, diese Mission haben wir, es dir gleich zu tun. Und das bedeutet auch, dass du uns herausforderst, Anführerinnen und Anführer zu werden. Nicht im weltlichen Sinne irgendwelche Titel und irgendwelche Positionen zu haben, sondern Menschen zu begleiten, uns um Menschen zu kümmern, ihnen Orientierung zu geben, für sie da zu sein und sie zu dir zu führen. Jesus, und ich möchte das. Und ich möchte das erleben, wie du mich ausrichtest, wie diesen Magneten. Dass da Anziehungskraft entsteht, nicht weil ich was tue, sondern weil du da bist. Darauf will ich mich fokussieren. Denn dann kriegst du die Ehre. Und dann begegnen die Menschen dir. und werden nicht enttäuscht, wenn sie dann feststellen, dass ich doch nur ein Mensch bin. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns berührst, dass wir diesen Ruf hören. Amen.